Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Ich hoffe, ihr seid entweder schon im Süden oder habt euer Auto zumindest schon mit der Nase in Richtung Italien geparkt. In dieser Folge dreht es sich ganz viel ums Baden und ums Wasser, sodass ihr eine kräftige Erfrischung bekommt, auch wenn ihr noch nicht am Meer seid. Also springen wir mal schön rein.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Beim Kampf um den Strand wird der Ton rauer. Das war zu erwarten. Auslöser ist die Provokation eines Strandclub-Betreibers. Der hat nämlich all jene, die an freien Stränden liegen wollen, als Bettler bezeichnet. Damit löste er einen regelrechten Aufstand aus. Kommen wir gleich zu, aber der Reihe nach. Wer den Streit verstehen will, muss wissen, die Strände gehören dem Staat, also letztlich den Italienern. Trotzdem gibt es überall Strandbäder, die Eintritt verlangen. Freies Baden ist dort nicht gestattet. Rechtlich ist das sehr heikel. Die Betreiber erhalten lediglich eine Konzession, also das Recht, einen Abschnitt zu bewirtschaften, mit Liegen, Sonnenschirmen, Bar und Restaurant. Das Problem: viele dieser Konzessionen wurden jahrzehntelang immer wieder automatisch verlängert. Oft blieben sie über Generationen in derselben Familie. Neue Bewerber hatten praktisch keine Chance. Das hält die Europäische Union für rechtswidrig. Ab und zu macht die EU doch mal was Vernünftiges. Nach der sogenannten Bolkestein-Richtlinie müssen öffentliche Güter wie Strände regelmäßig transparent ausgeschrieben werden, damit Wettbewerb möglich ist. Italien hat diese Vorgabe fast 20 Jahre lang verschleppt. Denn die Strandclub-Besitzer sind eine mächtige Lobby. Übrigens auch hier in Grado. Die unbeliebtesten Berufe in Italien sind übrigens Politiker, römischer Taxifahrer und Strandclub-Betreiber. Nun ist der Druck aus Brüssel so groß geworden, dass bis spätestens Juni 2027 praktisch alle Strandkonzessionen neu vergeben werden müssen. Die Betreiber argumentieren: wir haben Millionen investiert, aus Dünen und Gestrüpp funktionierende Strandbäder gemacht und Arbeitsplätze geschaffen. Wenn jetzt neu ausgeschrieben wird, könnten wir alles verlieren. Die Gegenseite hält dagegen: die Strände gehören der Allgemeinheit und nicht einigen wenigen Familien. Viele Konzessionen seien jahrzehntelang zu Spottpreisen vergeben worden. Außerdem gäbe es immer wieder Kritik an überhöhten Preisen, illegalen Erweiterungen, Schwarzarbeit und daran, dass freie Strandabschnitte immer kleiner würden. Jetzt kommen wir zum Skandal. In diesen Tagen hat der Betreiber eines Strandbads in Bacoli bei Neapel diejenigen, die den freien Strand nutzen, als Pezzenti bezeichnet, als Bettler oder Habenichtse. Und er fügte hinzu: der Bürgermeister will den freien Strand vergrößern, weil er die Bettler liebt. Und Bürgermeister José Gerardo della Ragione, was für ein Name, antwortet sehr saftig auf den Bettlervorwurf. Ich zitiere: lieber Konzessionär eines öffentlichen Strandabschnitts, hör mir gut zu. Du hast recht, ich liebe die Pezzenti. Und zwar so sehr, dass wir dafür sorgen werden, dass künftig mehr als 80% der Küste unserer Stadt aus frei zugänglichen Stränden bestehen werden. Für alle. Frei zugänglich. Ohne Herren über den Strand. Gleichzeitig wird es neue Konzessionen für Strandkioske und für Strandbäder geben. Diese werden in öffentlichen Ausschreibungen vergeben. Nicht aufgrund von Gefälligkeiten oder Freundschaften, sondern nach Leistung. Und mit klaren Regeln. Für die Badegäste ebenso wie für die Beschäftigten. So werden wir den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Menschen, die am Strand arbeiten, mehr Rechte und besseren Schutz garantieren. So werden wir die Strandpromenade von skrupellosen Profiteuren befreien. Das wird eine Revolution, denn eure Zeit ist vorbei. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Kassen überquollen, während die Beschäftigten miserabel bezahlt oder sogar schwarz beschäftigt wurden. Wie Sklaven mussten sie für ein paar Münzen am Tag in der prallen Sonne arbeiten. Vorbei sind die Zeiten, in denen ihr Taschen durchwühlt habt, um Müttern zu verbieten, Babynahrung für ihre Kinder mit an den Strand zu nehmen oder Vätern eine Wasserflasche oder Jugendlichen ein belegtes Brot. Vorbei ist die Zeit, in der ihr sogar Geld dafür verlangt habt, eine Milchflasche zu erwärmen. Vorbei sind die fetten Jahre, in denen ihr Familien gnadenlos ausgenommen und für Liegen und Sonnenstühle horrende Preise verlangt habt. Vorbei sind die Sommer, in denen ihr den Zugang zum Meer verweigert habt, mit der Begründung, der Zugang durch das Strandbad ist Privatbesitz. Die Strände gehören nicht euch. Das Meer gehört nicht euch. Uns von diesem Missstand zu befreien, wird der größte Erfolg sein, den wir den Menschen garantieren werden. Einem Volk, das eure Überheblichkeit und Arroganz leid ist. Die Pezzenti werden sich zurückholen, was ihnen gehört. Und die Großmäuler und Tyrannen werden nach Hause gehen. Wir werden es schaffen. Zitat Ende. Uiuiui. Das wird noch mächtig scheppern. Und zwar überall in Italien. Ich bleibe dran. Gehen wir zum Flussbaden, wo es friedlicher zugeht. Oder etwa nicht? In Gorizia sorgt ein neues Freizeitprojekt für Ärger. Eigentlich soll am Isonzo im Naturpark Piuma eine kleine Flussbadestelle entstehen, der sogenannte Isonzo Beach. Und der Isonzo sieht ja mit seinem grünen Wasser auch richtig einladend aus. Doch jetzt geht die Umweltschutzorganisation Legambiente auf die Barrikaden. Die Naturschützer werfen der Stadt vor, die Bürger viel zu spät und viel zu wenig informiert zu haben. Bevor überhaupt gebaut werde, brauche es endlich klare Antworten. Zum Beispiel, darf man dort später überhaupt baden? Ja, das wäre tatsächlich eine wichtige Frage. Oder bleibt der Strand am Ende nur eine Liegewiese? Der Knackpunkt ist die Wasserqualität. Nach Angaben von Legambiente können im Isonzo an dieser Stelle immer wieder Bakterien und andere Verunreinigungen auftreten. Deshalb verlangen die Umweltschützer belastbare Untersuchungen und transparente Daten, bevor Tatsachen geschaffen werden. Auch der Eingriff in die Natur bereitet Sorgen. Der geplante Strand liegt mitten in einem geschützten Waldgebiet. Legambiente befürchtet, dass Wege, Infrastruktur und mehr Besucher genau diesen Lebensraum unter Druck setzen könnten. Hinzu kommt ein weiterer Streitpunkt. Das Gelände gehört teilweise der Region. Deshalb müsse zunächst geklärt werden, ob und unter welchen Bedingungen die Stadt das Areal überhaupt nutzen dürfe. Außerdem erinnern die Naturschützer daran, dass für den Fluss bereits umfangreiche Renaturierungsprojekte laufen. Ein neuer Badeplatz dürfe diese Maßnahmen nicht gefährden oder ihnen sogar widersprechen. Legambiente ist nicht grundsätzlich gegen einen attraktiven Flusszugang, aber erst sollen alle Karten auf den Tisch. Solange wichtige Fragen offen sind, sollte der Isonzo Beach aus Sicht der Umweltschützer nicht eröffnet werden. Also gut, atmen wir in den Bergen durch. Es geht dann gleich wieder ans Meer. In den Dolomiten wachen nun Ranger über die Folgen des Overtourism. Die Seiseralm auf 1850 Metern Höhe ist die größte Hochalm Europas. Allein 2025 brachte der Tourismus hier 610 Millionen Euro ein. Dabei hat Kastelrud nicht einmal 7000 Einwohner. Im vergangenen Jahr wurden 319.000 Gästeankünfte registriert, 4% mehr als 2019. Der größte Anteil der Gäste kommt aus Deutschland mit 45%. Es folgen Italien mit 28%, die Schweiz mit 5%, Österreich mit 4% und die Niederlande mit 3%. Insgesamt sind 15 Südtirol Ranger im Einsatz. Während der Sommersaison informieren sie Touristen darüber, wie sie sich in den Naturgebieten verhalten sollen. Das wäre doch auch mal eine Idee für Venedig. Die Ranger sind vom Tourismusverband angestellt und man erkennt sie sofort. grüne Uniform, grünes Käppi. Sie sind von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags im Gelände unterwegs. Ihr Gehalt beträgt 1.800 Euro im Monat. Sie sammeln Müll ein, Papierfetzen, Bonbonpapier, Zigarettenkippen und gehen gegen Wildcamper vor. Denn die Wiesen sind in Privatbesitz. Und die Dolomiten sind ja UNESCO-Welterbe. Viele Gäste bleiben nur sehr kurz, höchstens eine oder zwei Nächte, sagt ein Ranger. Sie kommen, machen ein Selfie und fahren wieder. Und wer ist seiner Erfahrung nach am unaufmerksamsten? Die Asiaten. Sie betreten die Grundstücke der Bauern oder wollen Fotos mit Kühen und Schafen machen, ohne zu begreifen, dass das gefährlich ist. Asiatische Gäste suchen vor allem die Fotospots. Für Wanderungen interessieren sie sich nicht. Die Landwirte haben Zäune errichten müssen, um einen regelrechten Ansturm auf die Wiesen zu verhindern. Außerdem wissen die Leute nicht, wo sie mit dem Auto fahren dürfen. Nur Hotelgäste und Anwohner haben eine Genehmigung. An einigen Stellen ragen seltsame gelbe Schilder aus dem Grün. Darauf steht auf Englisch: Caution, watch out for snakes. Vorsicht, Schlangen. In Wahrheit gibt es dort gar keine Schlangen. Die Bauern stellen die Schilder auf, weil sie nicht wollen, dass Touristen ihre Felder betreten. Das Gras wird für die Heuernte gebraucht, die Wiesen sind Privatbesitz. Ein Landwirt, dessen Grundstück einen besonders schönen Blick bietet, hat ein Drehkreuz aufgestellt. Man darf nur hindurchgehen, wenn man 5 Euro bezahlt. Der Mann hat damit angeblich viel Geld verdient. Zurück ins Wasser. Jesolo erfindet seinen Strand gerade neu. Und zwar gründlich. Wer diesen Sommer dort Urlaub macht, merkt vielleicht noch nicht so viel davon. Doch hinter den Kulissen läuft eine Reform, die den Badeort in den nächsten Jahren verändern könnte. Und von Jesolo hatten wir es ja ein paar Mal, da passiert wirklich, wirklich viel. Die Idee klingt zunächst verlockend. Mehr Platz am Strand, weniger Gedränge, moderne Sanitäranlagen, Sportflächen, Spielbereiche für Kinder, Hundezonen und schicke Beachclubs. Der Strand soll nicht länger einfach eine Ansammlung von Sonnenschirmen sein, sondern ein hochwertiges Urlaubserlebnis. Dafür wird der gesamte Lido in 16 große Verwaltungsbereiche aufgeteilt. Die Betreiber sollen kräftig investieren und gleichzeitig höhere Qualitätsstandards erfüllen. Das Herzstück der Reform sind größere Stellflächen für jeden Sonnenschirm. Bis zu 4x4 Meter Platz soll künftig jeder Gast bekommen. Mehr Komfort also. Aber die Rechnung hat einen Haken. Wenn jeder mehr Platz erhält, passen automatisch weniger Sonnenschirme an den Strand. Schätzungen gehen davon aus, dass ihre Zahl langfristig von heute etwa 45.000 auf rund 30.000 sinken könnte. Frage, wie viele Sonnenschirme gibt es in Grado? Etwa 6.000 bis 7.000. Noch ist das keine endgültige Vorgabe. Die Umstellung erfolgt schrittweise. Doch die Richtung ist klar. Weniger Plätze bedeuten auf Dauer auch mehr Konkurrenz um die besten Liegen. Und genau deshalb wird über steigende Preise diskutiert. Bislang sind sie zwar weitgehend stabil geblieben, doch Premiumbereiche verlangen schon heute bis zu über 40 Euro pro Tag für einen Sonnenschirm mit 2 Liegen. Klassische Familienhotels beobachten die Entwicklung deshalb mit gemischten Gefühlen. Denn viele von ihnen bieten ihren Gästen seit Jahrzehnten den Sonnenschirm im Zimmerpreis gleich mit an. Wenn Strandplätze knapper werden, könnte dieses Modell irgendwann ins Wanken geraten. Die Stadt hält dagegen. Sie verweist auf moderne Infrastruktur, mehr Barrierefreiheit und notwendige Investitionen in den Küstenschutz. 24 Millionen Euro sollen allein in den Kampf gegen die Erosion fließen. Und kostenlose Strandabschnitte soll es weiterhin geben. Davon hatten wir es ja gerade. Trotzdem stellt sich eine spannende Frage. Wird Jesolo künftig ein Strand für alle bleiben? Oder entwickelt sich der Lido langsam zu einer Adresse für Gäste mit etwas dickerem Geldbeutel? Ganz unbekannt kommt uns diese Entwicklung übrigens nicht vor. Auch hier in Grado ist seit einigen Jahren eine schleichende Aufwertung zu beobachten. Immer mehr elegante Strandbars, hochwertigere Angebote, exklusive Bereiche und steigende Preise zeigen, dass sich auch hier der klassische Familienstrand langsam verändert. Dazu gab es gerade heute eine Meldung. Wir sprechen darüber in der nächsten Podcast-Folge. Natürlich bleibt Grado deutlich entspannter als Jesolo. Doch die Richtung scheint ähnlich zu sein. Mehr Qualität, mehr Komfort, aber eben auch ein Stück mehr Luxus. Und genau darin dürfte die große Herausforderung für viele Badeorte an der Adria liegen. Den Strand schöner zu machen, ohne ihn für ganz normale Urlauber unbezahlbar werden zu lassen. Hier kommt meine Meinung. Ich habe überhaupt nichts gegen Luxus und Komfort. Wer hat das schon? Aber an der gesamten oberen Adria ist der deutschsprachige Raum die wichtigste Zielgruppe. Und Italiener glauben immer noch, dass bei uns das Geld sehr locker sitzt und wir uns auch höhere Preise locker leisten können. Also, ich kann nicht für Österreich sprechen, aber in Deutschland ist ziemlich deutlich, dass die ganz fetten Jahre wohl erstmal vorbei sind. Große Unternehmen wie VW wollen mindestens 50.000 Stellen allein in Deutschland streichen. Die Strandclub-Betreiber müssen wirklich aufpassen, dass ihnen ihre Strategie nicht vor die Füße fällt. Apropos Autos in der Krise. Was ist denn gerade an der Adria los? In nur einer Woche haben gleich zwei Autos beschlossen, baden zu gehen. Der erste Fall spielte sich im Yachthafen von Sistiana bei Triest ab. Früh am Morgen nach einem Diskothekenbesuch fuhr ein Wagen mit vier jungen Leuten plötzlich über die Kaimauer und landete im Hafenbecken. Ob ein Fahrfehler oder ein missglücktes Rückwärtsmanöver schuld war, müssen die Ermittler noch klären. Die vier Insassen reagierten jedenfalls blitzschnell. Sie kletterten aus dem sinkenden Auto, schwammen ans Ufer und kamen mit dem Schrecken davon. Wenige Augenblicke später verschwand der Wagen auf dem Grund des Hafenbeckens. Oh, das hätte auch echt übel ausgehen können. Feuerwehr, Carabinieri und Küstenwache rückten an und bargen das Auto. Ob das noch fahrtüchtig ist? Nur ein paar Tage später der nächste spektakuläre Zwischenfall. Diesmal mitten im Herzen von Triest, direkt an der Piazza Unità d'Italia. Ein 41-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr geradewegs ins Meer. Doch der Mann hatte außergewöhnliches Glück. Richtiges Schwein. Ausgerechnet in diesem Moment befand sich eine Delegation der Militärakademie von Modena auf Besuch in der Stadt. Vier Offiziere und zwei Unteroffiziere zögerten keine Sekunde, sprangen ins Wasser, öffneten das Fahrzeug und zogen den Fahrer heraus, bevor es vollständig versank. Einer der Soldaten verletzte sich dabei leicht, der Autofahrer kam mit leichten Blessuren ins Krankenhaus. Zahlreiche Passanten filmten die spektakuläre Rettung, die Videos verbreiteten sich rasend schnell im Internet. Ich schau mal, ob ich sie in die Shownotes packen kann. Sogar die italienische Staatsspitze meldete sich zu Wort. Verteidigungsminister Guido Crosetto sprach von einem Beispiel für Mut und Pflichtbewusstsein. Senatspräsident Ignazio La Russa bedankte sich öffentlich bei den Rettern. Übrigens, Guido Crosetto, der italienische Verteidigungsminister, den müsst ihr mal googeln. So müssen Verteidigungsminister aussehen. Absolut irre. Ein Mensch wie aus einem Comicbuch. Ich verlinke eine Seite zu ihm oder zu seinen Bildern oder zu Wikipedia. Bleibt nur eine Frage. Warum landen plötzlich so viele Autos im Wasser? Die Antwort ist weniger geheimnisvoll, als sie klingt. An Italiens Häfen verlaufen Straßen oft direkt an der Kaimauer, häufig ohne Absperrungen. Ein Moment der Unachtsamkeit, ein falscher Gang oder ein Fahrfehler können reichen. An Pinos Stammtisch haben die Alten aber eine ganz andere Erklärung. Die Hitze mache die Leute ganz wuschig im Kopf. Könnte auch was dran sein. Polizisten auf dem Jetski. Früher reichte in Triest ein Streifenwagen an der Uferpromenade. Heute kommt die Polizei auf dem Jetski angeflitzt. Die Questura hat ihren Sommersicherheitsplan vorgestellt. Erstmals patrouillieren zwei Polizeijetskis regelmäßig vor der Küste von Barcola und der Bucht von Sistiana. Stationiert sind sie in Porto Piccolo. Denn auf dem Wasser wird es jedes Jahr voller. Schwimmer, Stand-up-Paddler, Segelboote, Motorboote und Jetskis teilen sich den Raum, der immer enger wird. Da braucht es Einsatzkräfte, die im Ernstfall innerhalb weniger Minuten am Ort des Geschehens sind. Polizisten sollen aber nicht nur Rettungseinsätze fahren. Sie achten darauf, dass Boote genügend Abstand zu den Badezonen halten, niemand mit überhöhter Geschwindigkeit durchs Wasser pflügt und es gar nicht erst zu gefährlichen Situationen kommt. Parallel ist auch die Küstenwache verstärkt unterwegs. Sie kontrolliert Sicherheitsausrüstung, Alkohol am Steuer und die Einhaltung der Regeln auf See. Ein bisschen wirkt das Ganze wie Miami Beach, nur mit mehr Espresso und weniger Palmwedeln.
Die italienische Weisheit.
Eure Lieblingsrubrik. Dieses Mal habe ich eine fast untypische italienische Redensart gefunden. Ich habe mich jedenfalls ein bisschen gewundert. Sie kommt aus Ligurien und das passt. Die Ligurer gelten als die Schotten Italiens. Lustig, dass jedes Land seine eigenen mutmaßlichen Geizhälse hat. In Deutschland gelten ja die Schwaben als sehr sparsam. Gibt es so eine Region auch in Österreich? Gern mal schreiben. Jedenfalls, das Sprichwort lautet Il salute senza soldi è una mezza malattia. Gesund, aber arm ist wie halb krank. Sieh an, Italiener können auch ganz materialistisch denken. Oder jedenfalls die Italiener rund um Genua. Deswegen bleiben wir beim lieben Geld. Italien kämpft seit Jahren gegen eine ganz besondere Betrugsmasche. Diesmal geht es nicht um gefälschte Designerhandtaschen oder gepanschtes Olivenöl, sondern um die sogenannte Prima Casa, also den Erstwohnsitz. Und dieses Mal hat der Staat zugeschlagen. Die Guardia di Finanza hat jetzt in Tarvisio gleich 70 falsche Hauptwohnsitze aufgedeckt. Ferienwohnungen wurden auf dem Papier zur ersten Wohnung erklärt, obwohl die Besitzer dort in Wirklichkeit nur ein paar Wochen im Jahr Urlaub machten. Der Schaden für die Gemeinde 160.000 Euro an nicht bezahlter Immobiliensteuer zwischen 2020 und 2024. Warum macht man sowas? Ganz einfach. In Italien genießen Erstwohnungen zahlreiche Vorteile. Wer seinen Hauptwohnsitz korrekt anmeldet und tatsächlich dort lebt, zahlt auf viele Immobilien überhaupt keine IMU, also keine kommunale Immobiliensteuer. Wer dagegen eine Ferienwohnung besitzt, muss diese Steuer in aller Regel bezahlen. Und gerade in beliebten Urlaubsorten kann das schnell mehrere tausend Euro pro Jahr ausmachen. Deshalb melden manche Eigentümer ihre Ferienwohnung kurzerhand als Erstwohnsitz an. Offiziell wohnen sie dann am Meer oder in den Bergen, tatsächlich leben und arbeiten sie aber hunderte Kilometer entfernt. Und die Vorteile hören bei der Steuer oft noch nicht auf. In vielen Badeorten gibt es für Einheimische günstigere Parkausweise. In Grado dürfen Bewohner in zahlreichen Bereichen kostenlos oder stark vergünstigt parken, während Urlauber zahlen müssen. Auch bei den Strandkarten gibt es häufig Rabatte für Residenten. Manche Gemeinden bieten vergünstigte Saisonkarten oder bevorzugte Tarife an. Dazu kommen manchmal günstigere Müllgebühren, kommunale Leistungen oder andere Vergünstigungen. Gerade in Grado wird deshalb seit Jahren immer wieder darüber diskutiert, wie viele angebliche Einwohner tatsächlich dauerhaft dort leben. Offiziell sind wir 7.700. Inoffiziell vermutlich eher 6.000. In Tarvisio gingen die Ermittler besonders gründlich vor. Sie verglichen Melderegister, Arbeitsorte, Hausärzte und Schulen der Kinder. Außerdem schauten sie sich Strom, Wasser und Gasverbrauch an. Und genau dort fiel vielen Betrügern ihre Geschichte auf die Füße. Denn wenn in einer angeblichen Hauptwohnung 11 Monate lang kaum Wasser fließt und erst in den Sommerferien plötzlich Klimaanlage, Herd und Waschmaschine auf Hochtouren laufen, wird klar, hier wohnt niemand dauerhaft. Unter den 70 Verdächtigen stammen 46 aus der Provinz Udine, 7 aus Triest, 3 aus Pordenone und weitere aus dem übrigen Nordosten Italiens. Eine der überprüften Wohnungen hat einen Wert von 730.000 Euro. Der Spitzenreiter schuldete der Gemeinde 7.700 Euro an nachzuzahlender Steuer. Das Phänomen ist keineswegs neu. In Cortina d'Ampezzo wurden erst Anfang dieses Jahres 30 falsche Residenten entlarvt. Dort ging es um rund 550.000 Euro hinterzogene IMU. Noch größer war der Fall in Auronzo di Cadore. Dort erwischte die Finanzpolizei bereits 130 Scheinbewohner, die den Gemeinden zusammen etwa 850.000 Euro vorenthalten hatten. Bei kleinen Orten schon eine hübsche Summe. Die Bürgermeister schlagen deshalb Alarm. Gerade kleine Tourismusgemeinden leben von diesen Einnahmen. Fehlen 100.000 Euro in der Gemeindekasse, wird es schwieriger, Straßen zu sanieren, Strände sauber zu halten oder öffentliche Dienstleistungen zu finanzieren. Der Bürgermeister von Tarvisio bedankte sich bei der Guardia di Finanza. Die Gemeinden allein hätten oft gar nicht genug Personal, um solche aufwendigen Kontrollen durchzuführen. Und deshalb dürfte die Aktion erst der Anfang gewesen sein. Die Finanzpolizei kündigt bereits an, ähnliche Kontrollen künftig auch in anderen Ferienorten durchzuführen. Na, ob sie auch mal nach Grado kommen? Wer also glaubt, mit einer Ferienwohnung und einem kreativen Eintrag ins Melderegister dauerhaft Steuern sparen zu können, sollte sich nicht zu früh freuen. Denn manchmal verrät nicht der Nachbar den Betrüger, sondern der Wasserzähler. Jetzt zu dem König der Betrüger, jedenfalls mutmaßlich. Mario Adinolfi steht unter Hausarrest. Was für eine Type, merkt euch diesen Namen. Adinolfi ist ein bizarrer, schillernder Charakter wie aus einem Film. Der Abgeordnete und Journalist steht jetzt im Mittelpunkt einer umfangreichen Betrugsermittlung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, über Online-Gruppen Dutzende Menschen dazu gebracht zu haben, Geld in ein angeblich sicheres Sportwettsystem zu investieren. Den Anlegern seien außergewöhnlich hohe Gewinne versprochen worden. Nach Angaben der Ermittler flossen 4,7 Millionen Euro in sein System. Ein erheblicher Teil des Geldes soll nicht für Sportwetten verwendet worden sein, sondern für private Ausgaben Adinolfis, darunter Reisen und Aufenthalte in schicken Hotels. Ein Untersuchungsrichter ordnete Hausarrest an und bezeichnete Adinolfi als gesellschaftlich gefährlich, weil er trotz laufender Ermittlungen weiterhin neue Anleger angeworben haben soll. Mario Adinolfi gehört zu den seltsamsten Figuren der italienischen Politik. Und das will was heißen. Katholischer Fundamentalist, ehemaliger Linkspolitiker, Journalist, Blogger, Pokerspieler und Fernsehstar. Genau diese Widersprüche bringen ihn immer wieder ins Rampenlicht, was er sehr genießt. Geboren wurde er 1971 in Rom. Schon als Student engagierte er sich in der katholisch geprägten Nachfolge der Democrazia Cristiana und machte früh Karriere im damaligen Mitte-Links-Lager. Er gehörte sogar zu den Mitbegründern des Partito Democratico, kandidierte 2007 für dessen Parteivorsitz und saß 2012 für einige Monate im italienischen Parlament. Wie gesagt, für die Linkspartei. Oder vergleichen wir es mit Deutschland und Österreich, SPD, SPÖ. Später vollzog er jedoch eine spektakuläre politische Kehrtwende, was in Italien überraschend häufig vorkommt. Er entwickelte sich zu einem der lautstärksten Vertreter des konservativen politischen Katholizismus. 2016 gründete er die Partei Il Popolo della Famiglia. Im Mittelpunkt stehen der Kampf gegen Abtreibung, gegen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, gegen Leihmutterschaft und gegen Genderprogramme an Schulen. Die Partei blieb allerdings unbedeutend und erreichte landesweit nie mehr als 1% der Stimmen. Adinolfi arbeitete für die RAI, moderierte Radio- und Fernsehsendungen, schrieb Kolumnen und gründete die katholische Online-Zeitung La Croce. Gleichzeitig war er einer der ersten italienischen Blogger mit großer Reichweite und verstand es früh, soziale Medien zur Selbstinszenierung zu nutzen. Eine seiner ungewöhnlichsten Leidenschaften ist Poker. Adinolfi spielte professionell, erreichte als erster Italiener einen Finaltisch der World Poker Tour und verdiente nach eigenen Angaben zeitweise erhebliche Summen mit Pokerturnieren. Deswegen galt er lange als kuriose Mischung aus strenggläubigen Katholiken und Glücksspielprofi. Ein Widerspruch, den er selbst nie als solchen empfand. Bekannt ist Adinolfi außerdem für seinen provokanten Stil. Er sucht regelmäßig die öffentliche Konfrontation und geriet immer wieder wegen Äußerungen über Homosexualität, Frauenrechte oder Genderfragen in die Kritik. Nun steht er vor dem Aus. Adinolfi bestreitet die Vorwürfe. Seine Festnahme dürfte seinen ohnehin außergewöhnlichen Lebenslauf um das bislang schwerwiegendste Kapitel ergänzen. Aber wie ich Italien kenne, wird der Typ noch lange weiter umherspuken. Jetzt zu den ehrlichen Menschen. Und wie schön, es betrifft Grado. Diese Meldung ging durch alle italienischen Zeitungen. Ein österreichisches Paar vergaß in einem Rucksack bei einem Strandclub in Grado Pineta 3.000 Euro. Betreiberin Maddalena und ihre Angestellten bewahrten den Rucksack ein paar Stunden auf und als sich niemand meldete, warfen sie einen Blick ins Innere. Dort fanden sie unter anderem einen Personalausweis sowie das viele Bargeld. Sie übergaben den Rucksack den Carabinieri, die die Besitzer schnell ausfindig machten. Als Autor darf man ja spekulieren. Wer einfach irgendwo 3000 Euro liegen lässt und anschließend auch keinen größeren Aufstand macht, um sie wiederzufinden, der scheint einen besonderen Bezug zum Geld zu haben. Anders ausgedrückt, er scheint so viel davon zu besitzen, dass er sich vom Verlust von 3000 Euro nicht den Urlaub verderben lässt. Beneidenswert. Wenn ich jemals eine Summe von 3000 Euro mit mir rumschleppen würde, hielte ich die Geldbörse wie ein Baby in beiden Händen vor der Brust. Und jeder, der sich mir auf mehr als 2 Meter näherte, würde angeknurrt werden. Einen ähnlich entspannten Umgang mit Geld brauchen Interessenten der Isola Ravajarina. Die Insel in der Lagune von Grado ist auf dem Markt. Geforderter Kaufpreis 3 Millionen Euro. Das 576.000 Quadratmeter große Areal, entspricht 80 Fußballfeldern, liegt nur wenige Bootsminuten von Grado entfernt und verfügt über eine eigene Anlegestelle, 2 Häuser sowie ein ehemaliges Ausflugslokal. Die Gebäude bieten noch Ausbaupotenzial, wie es in der Maklersprache heißt, sind also ziemlich zerfallen. Interessant wäre ein touristischer Betrieb. Viele Jahre lang gab es dort ein Restaurant, das allmählich zur Event-Location wurde und schließlich den Betrieb einstellte. Ein spannendes Objekt, keine Frage. Eine kleine Insider-Information von mir, abgesehen davon, dass es mit den 3 Millionen Euro noch lange nicht getan ist, an der Insel haben sich schon einige versucht. Ein Restaurant in der Lagune klingt wie eine wunderbare Idee. Das Problem ist die Logistik. Gäste, Angestellte und Lieferanten kommen nicht alle im eigenen Boot. Ein Shuttle-Service ist personalintensiv. Der Aufwand würde sich vervielfachen, wenn potenzielle Investoren über ein Hotel nachdenken. Wer mitbieten will, sollte also sehr viel Geld auf dem Konto haben oder einfach nur 1000 Rucksäcke schusseliger Österreicher finden. Eine Spritztour, die 5000 Euro kostet. Wer glaubt, ein bisschen Tuning am E-Bike sei ein Kavaliersdelikt, sollte diese Geschichte aus Monfalcone hören. Dort hat die Stadtpolizei ein vermeintliches Elektrofahrrad aus dem Verkehr gezogen. Und am Ende wurde daraus ein Fall für die ganz große Bußgeldkasse. Den Beamten fiel auf, dass auf dem Rad gleich 2 Personen saßen und trotzdem niemand in die Pedale trat. Das Gefährt rollte allein mit dem Gasgriff dahin. Das machte die Polizisten misstrauisch. Bei der Untersuchung in einer Fachwerkstatt bestätigte sich der Verdacht. Das Fahrzeug hatte mit einem normalen E-Bike praktisch nichts mehr zu tun. Denn in Italien, wie auch nach den europäischen Vorschriften, gilt ein E-Bike nur dann als Fahrrad, wenn der Motor ausschließlich beim Treten unterstützt. Ein Gasgriff, mit dem das Rad ganz ohne Muskelkraft fährt, verändert die rechtliche Einstufung komplett. Plötzlich ist das Fahrrad nämlich kein Fahrrad mehr, sondern rechtlich ein Kleinkraftrad, also ein Moped. Und dafür gelten ganz andere Regeln. Das Fahrzeug braucht eine Zulassung, ein Kennzeichen, eine Versicherung und muss bestimmte technische Vorschriften erfüllen. Der Fahrer benötigt die passende Fahrerlaubnis, außerdem besteht Helmpflicht. Weil all das fehlte, wurde das Fahrzeug sofort beschlagnahmt. Zusätzlich droht dem Besitzer ein Bußgeld von mehr als 5000 Euro. Aus einer vermeintlich cleveren Bastelarbeit wurde also ein ausgesprochen teurer Ausflug. Bleiben wir bei den Motoren als letzte Meldung von heute. Eine Leserzuschrift. Lieber Stefan Maywald, viele Grüße von Liege 144. Seit 10 Jahren habe ich Kinder und es nicht mehr geschafft, richtig konzentriert zu lesen. Mein Leben am Strand ist das erste Buch seit 2016, welches ich, noch dazu am Liegestuhl in Grado, spontan und gleich in einem Zug ohne Pause durchgelesen habe. Ich möchte gratulieren, es ist fantastisch geschrieben und hat mir sehr viel Lebens- und Urlaubsfreude bereitet. Danke dafür, alles Gute, mit freundlichen Grüßen, Patrick. Jetzt kommt's, PS. Für einen Ausflug in ein thematisch vielleicht weiter entferntes, geografisch an Grado aber sehr naheliegendes Thema empfehle ich die weltweit einzigartige Publikation Avio Portolano über winzige, oft unregistrierte Kleinstflughäfen in Italien. Es ist beeindruckend, welche verborgenen Schätze sich da menschlich, historisch und landschaftlich auftun. Ob in LIPV, der Graspiste am Lido di Venezia. Hier trafen sich angeblich Hitler und Mussolini das erste Mal persönlich, direkt am Vorfeld. Oder der Wiese von Ali di Classe in Ravenna. Was und wie sich die Italiener da mit ihren kleinen Kisten, geschickt mit der Bürokratie manövrierend, zusammenbringen, ist romantische, pure Freiheit und Freundschaft. Wenn Interesse besteht, hole ich sie gerne mit dem Flieger ab und wir machen uns gemeinsam auf Entdeckungsreise. Vielleicht zum Flugplatz Gorizia, errichtet 1911. Oder zum Winzer Turus mit eigenem Landeplatz. Die wirken sehr freundlich dort. Anekdote vom August 2025 aus Ali di Classe. Ein älterer Herr landet kurz nach mir in seinem Ultraleggero, ohne Funk und ohne Transponder. Ob er wisse, wo die nächste Tanke sei oder wo ich ein paar Liter Benzin bekomme, frage ich ihn. Sie, Chiaro, flieg 10 Minuten nach Norden, da ist mein Haus, kannst direkt davor landen, die Piste ist 250 Meter lang. Ich habe ein Fass mit Sprit daheim. Ich warte dort auf dich, bis später. Irre. Ein Weingut mit eigener Landebahn. Und von dieser ganzen Luftpiratengeschichte wusste ich auch noch nichts. Werde ich mal dranbleiben. Ob ich einen Rundflug mache? Wer mich kennt, Fliegen ist nicht so meins. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren, abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald. Und immer schön deutsche Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.